Histopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hicopod. Mein Name ist Jens Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. 80 Jahre nach Kriegsende widmet sich diese kleine Sonderreihe von Hicopod den Ereignissen im Jahr 1945 in Berlin und Brandenburg. Dabei stehen unterschiedliche Perspektiven auf die Zeit im Spannungsverhältnis zwischen Ende des nationalsozialistischen Staates und Neuanfang im Vordergrund. In der heutigen zweiten Folge beschäftigen wir uns mit den Folgen des Krieges in Brandenburg und dem beginnenden Wiederaufbau 1945. Dabei werfen wir einen Blick auf die Eingriffe und Maßnahmen in der sowjetischen Besatzungszone, sowohl in der Politik und Verwaltung als auch bei der Neustrukturierung der Wirtschaft. Außerdem kommen das Schicksal der brandenburgischen Bevölkerung, ihre Stimmung und ihr Umgang mit den Kriegsfolgen und die Auswirkungen der sowjetischen Besatzungspolitik zur Sprache. Als Gast begrüße ich dazu Professor Dr. Arndt Bauer-Kemper. Er studierte Geschichtswissenschaft und Anglistik an der Universität Bielefeld und wurde dort 1989 mit einer Arbeit zur radikalen Rechten in Großbritannien promoviert. Anschließend war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und habilitierte sich 2001 an der Freien Universität Berlin, wo er dann zunächst ab 2007 als außerplanmäßiger Professor tätig war und schließlich ab 2009 auch als ordentlicher Professor den Lehrstuhl für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts innehatte. Er ist außerdem Mitglied im Vorstand der Historischen Kommission zu Berlin. Herzlich willkommen, Herr Bauer-Kemper.
Ja, vielen Dank. Gern.
Der Zweite Weltkrieg hatte einschneidende Folgen für Brandenburg. In den letzten Kriegsmonaten wurde die Region selbst noch einmal Schauplatz heftiger Kämpfe. Dazu verweise ich auch gern auf die erste Folge dieser Sonderreihe, der wir uns dem näher widmen. Aber vielleicht können wir am Anfang noch einmal kurz Bilanz ziehen, wie der Krieg und die Zerstörung sich auf Brandenburg ausgewirkt hatten. Also wie sah die Situation 1945 wirtschaftlich, infrastrukturell und gesellschaftlich in Brandenburg aus?
Ja, dazu ist zu sagen, dass eine besondere Eigenart Brandenburgs darin bestand, dass Brandenburg wie kaum eine andere Region in Deutschland Zentrum von Bodenkämpfen geworden war. Daraus resultierten außer den Luftangriffen erhebliche Zerstörungen. Diese waren allerdings regional unterschiedlich. Sie konzentrierten sich vor allem auf den Osten Brandenburgs, also direkt das Gebiet sozusagen westlich der Oder, Neiße. Hier insbesondere auf den Bereich des Oderbruchs, also Seelower Höhen, wo die letzten Kämpfe stattgefunden hatten, auch im Raum Halbe, wo die Kesselschlacht stattgefunden hatte. Also kurzum, die Zerstörungen waren in Brandenburg tendenziell größer als in anderen Regionen Deutschlands, aber in Brandenburg eben auch regional durchaus unterschiedlich. Die Städte waren natürlich Ziele auch von Luftangriffen geworden. Weniger der westalliierten Luftwaffen, aber vor allem natürlich der sowjetischen Luftwaffe, vor allem am Ende des Krieges, also 1945. Damit ging einher natürlich erhebliche wirtschaftliche Zerstörungen, schon bevor sozusagen die sowjetischen Entnahmen, Reparationen sich auswirkten. Natürlich auch Verlust von Wohnraum. Etwa ein Drittel des Wohnraums in Brandenburg war 1945 zerstört oder so stark beschädigt, dass er nicht mehr genutzt werden konnte. Dann, ganz wichtig sozusagen für die wirtschaftliche Wiederbelebung oder eher gegen die wirtschaftliche Wiederbelebung, war die Zerstörung der Infrastruktur. Das war in ganz Deutschland der Fall, aber in Brandenburg wegen dieser eben erwähnten Bodenkämpfe besonders intensiv. Die Infrastruktur, so haben Wirtschaftshistorikerinnen und Historiker argumentiert, war entscheidend für den wirtschaftlichen Aufbau. Betriebe konnten in der Regel schnell wieder aufgebaut werden, aber die Infrastruktur war erheblich und ganz wichtig, zentral. Und insofern wirkte sich die Zerstörung der Infrastruktur, also Straßen, Kanäle, Eisenbahnen und so weiter, erheblich aus. Dann griffen schon bald nach dem Kriegsende die sowjetischen Reparationen, auf die wir gleich sicherlich zurückkommen werden, also auch spontane Entnahmen sozusagen von sowjetischen Soldaten, sowjetischen Offizieren. Und bei dem muss man natürlich im Blick behalten, dass die Sowjetunion ja nicht nur erhebliche menschliche Verluste erlitten hat durch den Angriffskrieg des sogenannten Dritten Reichs, sondern eben auch erhebliche materielle Verluste im Unterschied zu den Westalliierten, vielleicht mit Ausnahme Frankreichs, sodass hier ein ganz starker Bedarf war, erstens sich zu entschädigen, also Gegenstände zu entnehmen, die für den Wiederaufbau der zerstörten westlichen Sowjetunion wichtig waren. Und zweitens natürlich war auch leider der Drang, sozusagen Rache zu nehmen für die Gewalttaten der deutschen Soldaten, auch der SS-Einheiten in der Sowjetunion, in der besetzten Sowjetunion sehr stark. Also das war sozusagen rund um das Panorama. Man kann das zusammenfassen in dem Satz, dass die wirtschaftlichen, infrastrukturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sehr schlecht waren, einen Wiederaufbau fast unmöglich erschienen ließen. Dazu gehörte auch gesellschaftlich, sollte ich vielleicht noch kurz erwähnen, die enorm durchwirbelte Bevölkerung. Es ist eine hochmobile Bevölkerung gewesen. Millionen von Menschen waren eigentlich nicht dort, wo sie gewesen waren. Die mussten sozusagen angesiedelt werden, die mussten sesshaft werden, damit man sie überhaupt nutzen könnte, auch als Arbeitskräfte, rein wirtschaftlich betrachtet. Also eine in vieler Hinsicht beschädigte Nachkriegsordnung, die aus der Perspektive vieler Zeitgenossen im Mai, Juni 1945 und das ging hinein bis 1946, 47, als die Oderflut sozusagen dann auch noch sehr hohe Zerstörungen anrichtete, ein Wiederaufbau, ein Neuaufbau schien fast unmöglich.
Also wir sehen eine wirklich chaotische und schwierige Situation. Und in dieses zerstörte, am Boden liegende Gebiet Brandenburg stößt dann ja noch ein neuer Akteur, nämlich die Rote Armee, also die sowjetische Besatzungsmaschinerie. Wie gestaltete sich denn, also abseits der Kämpfe, über die wir schon sprachen, dann der erste Kontakt mit den Besatzern? Wie reagierten die Bevölkerung vor Ort auf diese Neuankömmlinge?
Naja, die ersten Kontakte fanden ja dann schon statt im April 1945, nachdem der sowjetischen Armee ein Durchbruch gelungen war an den Seelower Höhen. Also mit dem Einmarsch schon, das heißt weit, zum Teil Wochen vor dem 8. Mai 1945, kam es dann zu ersten Kontakten. Es kursierten in der deutschen Bevölkerung schlimme Geschichten über Vergewaltigung durch sowjetische Soldaten. Das war natürlich genährt worden durch die Propaganda von Josef Goebbels. Das hatte bereits Ende 1944 eingesetzt, als Teile Ostpreußens erobert und befreit wurden von der Roten Armee. Das heißt, es herrschte eine große Furcht vor diesen sowjetischen Soldaten. Was machen die also mit uns? Tatsächlich trat das in weiten Regionen auch ein. Es gab erhebliche Plünderungen, Beschlagnahmungen, auch Übergriffe, einschließlich Vergewaltigungen, Zerstörungen, auch manchmal sinnlose Zerstörungen von Gegenständen wie Mobiliar. Andererseits gab es eben aber auch von sowjetischen Soldaten sehr viel Hilfe. Und Teile der sowjetischen Truppen, vor allem dann auch die Offiziere, unterstützten die deutsche Bevölkerung in dieser, wie eben erwähnt, ja doch vielfach chaotischen Situation und vielfach völlig ungeregelten Lage. Also es gab beides. In die kollektive Erinnerung hat sich allerdings hineingebrannt, sehr stark eher die zerstörerische Seite des Einmarsches der sowjetischen Truppen und der ersten Begegnungen. Also ein sehr gemischtes Bild. Es kam dann auch zu den ersten Entnahmen von wirtschaftlich nutzbaren Gütern, das habe ich eben erwähnt. Übrigens passierte das auch in den westlichen Besatzungszonen, dass also Kulturgüter wie Altäre und so weiter entnommen worden waren. Es gibt aber auch bekannte Beispiele. Die US-Armee und die britische Armee, vor allem die US-Armee, machte Ähnliches. Die US-Armee ist falsch, einzelne US-Soldaten. Und die deutsche Bevölkerung war natürlich weitgehend hilflos. Es gab keine Armee mehr, es gab keine funktionierende Polizei mehr, es gab im Grunde einen Zusammenbruch der Ordnung. Wissenschaftler nennen das im Grunde Anomie, also wenn keine Regeln mehr gelten, auch keine Regeln mehr durchgesetzt werden können. Es ist also sozusagen es fehlte eine Staatlichkeit weiterhin auf deutscher Seite. Und die sowjetischen Besatzungstruppen mussten erstmal überhaupt einen Rahmen aufbauen. Aber zu Ihrer Frage, die Reaktion auf den Einmarsch von Deutschen, die waren eben auch sehr unterschiedlich. Deutsche sozusagen, die gelitten hatten unter Nationalsozialisten, insbesondere sogenannte Displaced Persons, also Zwangsarbeiter, Jüdinnen und Juden, dann auch die Kriegsgefangenen, begrüßten natürlich die sowjetische Armee als Befreier. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sicherlich nicht. Sie sahen es als Bedrohung. Aber das Verhalten der sowjetischen Soldaten war zwar überwiegend feindlich, aus den auch erwähnten Gründen, deutsche Terrorherrschaft in der Sowjetunion, aber es gab eben auch Ausnahmen, wie Lev Kopelev, der seine Erinnerungen geschrieben hat. Und er war nicht der Einzige, die sozusagen auch Deutschen halfen.
Wir hatten es gerade schon angesprochen, es gab diese Entnahmen, es gab Reparationsleistungen oder Forderungen von sowjetischer Seite. Wie sahen denn so die ersten Maßnahmen aus im Hinblick auf einerseits Rache und Entschädigung, aber andererseits auch im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung vor Ort, also sozusagen sowohl das Negative als auch das Positive? Was waren da die ersten Maßnahmen in der sowjetischen Besatzungszone?
Es gab von deutscher Seite auch sogenannte antifaschistische Ausschüsse, die also auch die Unternehmer enteignen wollten, die sozusagen die Kontrolle über die Unternehmen gewinnen wollten. Das war verbunden mit einer kritischen Interpretation der Rolle im Nationalsozialismus, die also beschuldigt wurden, den Nationalsozialismus gefördert zu haben. Spontan gab es also Arbeiterkomitees, die eben die Unternehmen auch beschlagnahmten und versuchten, unter ihre Kontrolle zu bringen. Das wurde relativ schnell beseitigt von Seiten der sowjetischen Besatzungsmacht, die selber natürlich die Produktion und auch die Maschinen, das Inventar dieser Unternehmen kontrollieren wollten und das dann da auch sukzessive seit dem Sommer 1945 auch abtransportierten in die Sowjetunion. Oft verbunden mit Schäden, das ganze Unternehmen des Transports von Produktionsmitteln aus der sowjetischen Besatzungszone war auch zum Teil dysfunktional und hat sich für die Sowjetunion auch nur zum Teil ausgezahlt. Aber gut, es sind also mehrere Akteure sozusagen, die hier wirken, aber ganz klar, die KPD hat sozusagen auch beschlagnahmt. Aber ganz klar war, dass die sowjetische Militäradministration, die ja auf zentraler Ebene in der sowjetischen Besatzungszone schon im Juni 1945 aufgebaut wurde und dann im Sommer 1945 auch in den Ländern, das waren die sogenannten SMAs der Länder, also sowjetische Militäradministration in den Ländern, darunter eine in Brandenburg, dass sozusagen diese sowjetischen Besatzungsakteure das entscheidende Sagen hatten. Und diese Personen setzten dann auch eben Requisitionen durch, also Beschlagnahmungen. Diese Gruppe der sowjetischen Besatzungstruppen, insbesondere natürlich die Führungen, die natürlich im direkten Kontakt mit Moskau standen. Diese Gruppe setzte eben auch Bürgermeister ein, Landräte ein, damit sozusagen in den Kommunen und auch in den Regionen, also in kleinen Gemeinden und in den Regionen, überhaupt erstmal wieder das Leben anlief. Also Postversorgung, grundsätzliche Versorgungsgüter, die oft auch von sowjetischer Seite geliefert wurden, zumindest in den ersten Wochen und Monaten. Brot insbesondere, damit überhaupt ein Überleben möglich war. Aber dies reichte natürlich nicht. Die Bevölkerung war in den ersten Monaten nach dem Zweiten Weltkrieg darauf angewiesen, sich auch selber zu versorgen. Man zog dann aufs Land, Stahlkartoffeln, versuchte sich verzweifelt irgendwelche Lebensmittel zu besorgen, weil diese offiziellen Rationen, Lebensmittel waren ja weiter eng rationiert, eben auch nicht reichten oder auch zu teuer waren. Also die Selbsthilfe, die Selbstinitiative von Bevölkerungsgruppen war eben auch wichtig für die Versorgung. Also summa summarum, die sowjetische Militäradministration, darunter auch diejenigen in Brandenburg, half also einerseits, unterstützte so gut es ging. Andererseits transportierte eben diese sowjetische Militäradministration auch viele lebenswichtige Güter ab und vor allem auch Güter ab, die für den Wiederaufbau der Produktion ja benötigt wurden und damit eben auch Arbeitsplätze sichern konnten. Der Abtransport vernichtete also indirekt eben auch Arbeitsplätze. Darüber hinaus gab es eben die erwähnten anderen Akteure. Vielfach war man eben, wie gesagt, im Wesentlichen von Seiten der deutschen Bevölkerung auf Selbsthilfe angewiesen. Man musste sich irgendwie durchschlagen, irgendwie die Lebensmittel besorgen, irgendwie die Milch für die Babys besorgen, die natürlich ganz zentral war, also die Kleinkinder. Es war ein schwieriges Unterfangen. Ich glaube, so schwierig, wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ich empfehle da einen Blick auf Zeitzeugensammlungen, die es ja gibt, also Publikationen mit Zeitzeugenberichten. Das verdeutlicht uns eigentlich, wie relativ komfortabel wir heute leben.
Das ist wahr. Ja, werfen wir nochmal einen detaillierteren Blick auf Verwaltungsstrukturen und die Neuanfänge der politischen Ordnung sozusagen auf lokaler Ebene. Wir hatten es schon ganz kurz angeschnitten. Also vielleicht nochmal detailliert, wie wurde das neu aufgebaut und wie funktionierte das dann auch? Wer bekam hier quasi die Macht? Wie sah die Kooperation zwischen deutschen und sowjetischen Behörden aus?
Offiziell war das, was sich in der sowjetischen Besatzungszone in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg vollzog, also bis etwa 1947, 48, die sogenannte antifaschistisch-demokratische Umwälzung. Das heißt, Offiziell strebten die deutschen Kommunisten und dann ab April 1946 die SED nicht nach der Vorherrschaft, sondern die Leitlinie auch der sowjetischen Besatzungspolitik war zunächst, alle antifaschistischen Kräfte einzubeziehen. Das wirkte sich auch aus bei der Ernennung von Bürgermeistern, von Landräten. Ich habe das eben erwähnt schon. In der Regel ernannte man sogenannte Antifaschisten. Das waren manchmal Sozialdemokraten, das waren oft Parteilose, die als Gegner des Nationalsozialismus galten. Das waren natürlich auch Kommunisten, aber eben unter anderem. Hans Fallada zum Beispiel im Südmecklenburgischen war vorübergehend Bürgermeister. Zum Teil Intellektuelle, also alle Personen, die eigentlich nicht im Verdacht standen, sich den Nationalsozialisten angebiedert zu haben oder eben explizit Nationalsozialisten waren, überzeugte Nationalsozialisten. Also Antifaschismus sozusagen wurde zunächst relativ breit definiert. In den Landesverwaltungen, hier also die Provinzialverwaltung Brandenburg, über die wir reden, die wurden schon im Sommer 1945 gegründet, bevor dann mit den Wahlen, mit den ersten Wahlen 1946 daraus die Landesregierungen hervorgingen. Also bleiben wir bei der Provinzialverwaltung Brandenburg. Hier galt ebenso wie für die anderen Provinzial- und Landesverwaltungen, dass sie gemischt waren. Präsidenten waren oft Nicht-Kommunisten, im Sinne sozusagen dieser Leitlinie von der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung. In Schlüsselsektoren allerdings, wenn man genau hinguckt, waren dann doch KPD-Mitglieder. Also Schlüsselsektoren, damit meine ich vor allem Minister, die zuständig waren für Polizei, für Volksbildung, aber insbesondere eben auch für die innere Sicherheit. Also die Innenministerien waren sehr oft in der Hand von Kommunisten. Und damit bot sich der KPD früh ein Hebel, um ihre Vorstellungen durchzusetzen. Es gibt von Ulbricht das Wort von 1945, es muss alles demokratisch aussehen, aber wir behalten alles in der Hand. Ich zitiere jetzt mal sehr frei. Ob das immer so ganz gezielt war, weiß ich nicht wirklich, zumal die entscheidende Macht natürlich die Sowjetunion war. Aber sicherlich war damit mit dieser gezielten Besetzung der Innenministerien durch Kommunisten natürlich eine Politik verbunden und ein Ziel verbunden. Es galt sozusagen von Seiten der KPD, die ja letztlich der SMAD, also der sowjetischen Militäradministration, unterstand, diesen Prozess der beginnenden Umgestaltung, der beginnenden Umwälzung in der Hand zu behalten, zu kontrollieren. Und dafür waren die Innenministerien natürlich ganz entscheidend wichtig. Hier ging es sozusagen insbesondere um die Polizei, die bewaffneten Organe also. Und damit auch die potenziellen Organe einer Unterdrückung von sogenannten Feinden und Andersdenkenden, also von Gegnern dieser neuen Ordnung, die, wie gesagt, zunächst noch sehr breit definiert war und dann sich verengte mit der Stalinisierung erst der SED und dann der Stalinisierung der DDR, also 1948-49, auf die Kommunisten. Andere Kräfte wurden dann sukzessive herausgedrängt.
Ja, Stichwort andere Kräfte. Wie sah es denn eigentlich aus mit so Überresten quasi aus der NS-Zeit, also Personal oder Strukturen? Es gab ja Entnazifizierung in Brandenburg genauso wie auch in den westlichen Besatzungszonen. Wie erfolgreich war die denn? Also gab es vielleicht doch Kontinuitäten oder wie sah es auch aus im Vergleich zu der Entnazifizierung vielleicht in den amerikanischen, britischen und französischen Zonen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone und damit auch in Brandenburg rigoroser war als in den westlichen Besatzungszonen. Insbesondere allerdings in bestimmten Schlüsselsektoren. Dazu gehörten Polizei, Justiz und Erziehung, / Schule. Also im Justizwesen wurden sehr früh neue Juristen ausgebildet. Es gab das neue Lehrerprogramm. Der Personalwechsel bei der Polizei war ziemlich umfassend. Das heißt also, auch hier versuchte man die Kontrolle sozusagen über die Schlüsselsektoren, die also wichtig waren für den sogenannten antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau, in der Hand zu behalten. Das schloss allerdings nicht aus, dass einzelne Nationalsozialisten weiter auf ihrer Position blieben. In der Regel war man, was die Entnazifizierung angeht, ja vor allem in den ersten Monaten angewiesen auf mündliche Erzählungen. Sehr viele Akten waren verloren gegangen. Viele Akten hatten der Nationalsozialisten auch noch vernichtet. Oft gab es allerdings Parallelüberlieferungen, sodass keineswegs alles vernichtet war. Aber man muss ja erstmal einen Überblick bekommen, sozusagen, wo passierte jetzt was? Ja, wo waren eigentlich welche Unterlagen in dieser etwas chaotischen Situation 45 und auch noch 1946 mit Abstrichen? Also solange man sozusagen diese Situation nicht wirklich im Griff hatte und nicht genau wusste, mit wem man es da zu tun hatte, war natürlich eine gezielte Entnazifizierung schwierig. Es gab eindeutige Fälle und insbesondere in den drei Sektoren, die ich genannt habe, wurde es auch sehr schnell und rigoros vollzogen bei den Personen, die sich exponiert hatten und bei denen alles klar war. Aber wie gesagt, es gab auch einzelne Personen, die sogar in höchsten Positionen überlebten, politisch überlebten, weil es nicht entdeckt worden war. Manchmal auch, weil man ein Auge zudrückte, weil diese Personen vor allem in den Regionen und auch in den Städten und Gemeinden benötigt wurden, um lebenswichtige Funktionen aufrechtzuerhalten. Also es gab auch in der sowjetischen Besatzungszone bei der Entnazifizierung Kompromisse mit pragmatischen Notwendigkeiten. Allerdings waren diese Kompromisse seltener, deutlich seltener in der Tendenz als in den westlichen Besatzungszonen.
Wenden wir uns jetzt mal der Wirtschaft zu, die natürlich, das hatten wir auch schon besprochen, stark geschwächt war. Gerade die infrastrukturellen Schäden hatten massive Auswirkungen. Und im Grunde musste alles wieder völlig neu aufgebaut werden. Und Sie hatten ja sogar gesagt, es erschien fast unmöglich eigentlich, dass es überhaupt wieder aufgebaut werden könnte. Welche Maßnahmen und Pläne verfolgten denn hier die sowjetischen Macht aber? Also wie griffen sie in das wirtschaftliche System ein? Wie gestalteten sie es neu? Welche Auswirkungen hatten natürlich auch die sowjetische Ideologie auf Neuaufbau dieses Wirtschaftssystems in Landwirtschaft und Industrie?
Ja, die Ideologie war natürlich wichtig, aber zunächst waren auch wichtig einfach pragmatische Notwendigkeit und pragmatische Ziele. Für die sowjetische Armee, die ja sozusagen die zentrale Rolle spielte hier in der sowjetischen Besatzungszone und damit auch in Brandenburg, war zunächst wichtig, Güter zu requirieren, auch für eigenen Bedarf, für die Versorgung der Truppen. Sie müssen sich ja vorstellen, es sind da Hunderttausende von Truppen sozusagen und Soldaten hier gewesen, die versorgt werden mussten, die irgendwie auch mit Wohnraum versorgt werden mussten. Das war zwar oft provisorisch, aber die sowjetische Armee versuchte natürlich an Ressourcen zu kommen, die sie selber nutzen konnte in dieser sowjetischen Besatzungszone. Also Beschlagnahmung von Häusern, Beschlagnahmung von Lebensmitteln, Beschlagnahmung von Gütern und so weiter. Dann war natürlich ganz wichtig auch, und das hatte ich eben schon erwähnt, Requisition, um Güter in die Sowjetunion zu transportieren, in der im westlichen Teil ja erhebliche weitere Regionen ja erheblich zerstört waren. Dann kam natürlich als dritter Faktor hinzu die Ideologie. Es war klar, dass man mit den nationalsozialistischen und auch kapitalistischen Strukturen brechen wollte. Allerdings war der Antikapitalismus zunächst nur schwach ausgeprägt. Die Eingriffe folgten vor allem einem bestimmten Muster, nämlich die Produktionsgüter unter Kontrolle zu bekommen. Offenkundig gebrochen sollte mit der Gutsherrschaft werden. Die sogenannten Junker wurden von sowjetischer Seite, auch von Seiten der KPD, zum Teil auch von westallierter Seite übrigens, identifiziert mit NS-Herrschaft. Den sogenannten Junkern, also Gutsherren, wurde ein erheblicher Teil der Verantwortung für die nationalsozialistische Machtübertragung angelastet. Also das war klar in der sowjetischen Besatzungszone, dass sozusagen die Gutsbesitzer enteignet werden würden. Nicht zufällig war dies einer der ersten Eingriffe im Spätsommer 1945. Banken wurden ebenso frühzeitig enteignet. Sie galten sozusagen als Symbol des Finanzkapitalismus. Industriebetriebe wurden zunächst nicht verstaatlicht. Man versuchte von sowjetischer Seite die Kontrolle zu bekommen, auch von Seiten der KPD. Entnahmen natürlich, zum Teil auch aus der laufenden Produktion. Abbau von Gleisen, um sie für die Sowjetunion auch zu nutzen. Bevor dann mit dem Volksentscheid in Sachsen 1946 die Verstaatlichung der Industriebetriebe einsetzte. Das ist also ein wichtiger Einschnitt, was die Industriewirtschaft angeht. In der Landwirtschaft ging aus der Bodenreform zunächst keine staatlichen Betriebe hervor und auch keine Kollektivbetriebe. Kollektivierung begann erst 1952 in der Landwirtschaft. Es ging hervor aus der Bodenreform Privateigentum, weil der überwiegende Teil des enteigneten Landes an sogenannte Neubauern verteilt wurde. Allerdings mit eingeschränktem Eigentumsrecht und damit mit eingeschränkter Verfügung. Diese Neubauern konnten die von ihnen empfangenen Parzellen weder hypothekarisch belasten, noch vererben, noch beleihen. Also es war ein eingeschränktes Verfügungsrecht über dieses neue Eigentum, Aber es war zunächst natürlich ein Eigentum. Es war kein staatliches Eigentum und es war auch kein Kollektiveigentum. Also in den einzelnen Sektoren zusammengefasst stellt sich das sehr, sehr unterschiedlich dar. Klar war, dass es schrittweise und langsam und dann sehr beschleunigt ab 1947, 48 mit der Stalinisierung in Richtung auf staatliches Eigentum und oder Kollektiveigentum ging. Und das Privateigentum dann in den späten 40er Jahren sukzessive abgeschafft wurde. Aber die ersten Schritte begannen schon 1945, 46, was die Verfügungsmacht über das Eigentum angeht. Es ist umstritten, ob die Verstaatlichung und Kollektivierung, die dann in den späten 40er und frühen 50er Jahren vollendet wurde, oder vollendet wurde nicht, aber einen kräftigen Schub bekam, ob das von Anfang an geplant war oder nicht. Also ob sozusagen die sowjetische Politik und auch die Politik der KPD-SED gezielt auf staatliches und Kollektiveigentum gerichtet war. Oder ob sich die Durchsetzung von staatlichem und Kollektiveigentum in der Industrie, dann auch in der Landwirtschaft, ganz spät übrigens im Handwerk, erst in den frühen 70er Jahren, ob sich sozusagen diese Durchsetzung aus den Umständen ergab, dass man also Opportunitäten nutzte. Das ist also umstritten. Also die Rolle sozusagen der Programmatik in diesem Prozess ist umstritten, dass die Programmatik aber eine Rolle spielte, ist klar.
Ja, also man sieht, dass 1945 tatsächlich auch erstmal pragmatische Gründe eine ganz wichtige Rolle spielen in diesem ganzen Chaos und man klarkommen muss mit dem, was überhaupt erstmal gegeben ist an dieser Situation. Neben dem Blick auf Verwaltung und Wirtschaft wollen wir jetzt auch das Schicksal der einzelnen Menschen nicht aus dem Blick verlieren, die, auch das haben wir schon erwähnt, natürlich enorme Not leiden mussten. Es gab Zerstörung, es gab Hunger, man musste ums Überleben kämpfen 1945. Wir hatten auch Hamsterfahrten ganz kurz schon angesprochen. Deswegen vielleicht die Frage auch mit Blick auf Berlin. Hatte man es in Brandenburg denn vielleicht leichter oder sah es da irgendwie nochmal anders aus als jetzt in Berlin, in der Hauptstadt oder auch generell in der Unterschied zwischen großen Städten und auf dem Land? Kann man sagen, auf dem einen war es irgendwie leichter oder war es eigentlich für alle gleichermaßen beschwerlich?
Es war für alle beschwerlich, aber nicht unbedingt gleichermaßen. Also man muss natürlich einmal unterscheiden zwischen Regionen, auch in Brandenburg. Ich hatte eben erwähnt, dass das Oderbruch etwa weitgehend zerstört war. Dort waren natürlich die Überlebensbedingungen besonders ungünstig. Dann spielten immer noch eine Rolle sozusagen soziale Unterschiede. Personen mit Netzwerken, mit Verbindungen, das waren in der Regel die Alteingesessenen, nicht die Flüchtlinge und Vertriebenen, hatten bessere Möglichkeiten, an Versorgungsgüter zu kommen. Also die sozialen Unterschiede wirkten weiter, trotz all dieser Eingriffe, von denen wir eben sprachen. Und dann gab es natürlich drittens tendenziell einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Insofern, als dass erstens die Städte natürlich sehr viel stärker zerstört waren als das Land. Das trifft natürlich insbesondere auf Berlin zu. Und Berlin kann man eben auch nicht ganz isolieren. Denn was machten sehr viele Personen, die in Berlin geblieben waren oder gestrandet waren? Sie strömten aus das brandenburgische Umland, um eben an Lebensmittel und andere Ressourcen zu kommen, die sie für ihr Überleben benötigten. Also die sogenannten Hamsterfahrten. Die sowjetische Armee versuchte zwar, das zu unterbinden, aber es war nicht effektiv zu überwinden. Wie überhaupt Verwaltung und Verbote in dieser ersten Zeit, den ersten Monaten nach 1945, nicht unbedingt sehr wirksam waren. Also Stadt-Land gab es auf jeden Fall einen Unterschied, auch vor allen Dingen in Hinsicht auf die Versorgung mit Wohnraum. Auf dem Land gab es mehr Wohnraum, weil sie weniger zerstört waren, aber auch im Hinblick auf die Versorgung mit Lebensmitteln. Zwar schotteten sich viele Personen auf dem Land ab, aber es gab Zwangseinweisungen von Flüchtlingen und Vertriebenen, die übrigens in der sowjetischen Besatzungszone zunächst Umsiedler genannt wurden. Also die wurden zwangsweise eingewiesen, wie übrigens in allen Besatzungszonen, von Bürgermeistern sozusagen, die dann rumgingen und einfach anordneten. Ja. Also die wurden dann sukzessive mit Wohnraum versorgt, aber sukzessive heißt eben auch manchmal erst nach Monaten. Schwieriger war die Versorgung mit Lebensmitteln, auch auf dem Land. Zwar gab es sie und viele Flüchtlinge und Vertriebene konnten zunächst als Landarbeiter eingesetzt werden, die ja dann nach dem Abzug der Zwangsarbeiter und der Kriegsgefangenen fehlten. Aber damit ging nicht unbedingt eine sehr gute Versorgung mit Lebensmitteln einher, sondern das Notdürftigste wurde dann geliefert und diejenigen, die eben nicht als Landarbeiter arbeiteten, wurden oft auch abgewiesen. Die mussten betteln. Ja. Die waren auf Hamsterfahrten und im Grunde Diebstahl angewiesen. Mundraub. Und das war extrem schwierig. Also dieser Unterschied zwischen Stadt und Land ist eine Tendenz. bedeutet nicht, dass jede Person, die auf dem Land lebte, sozusagen zureichend und hinreichend versorgt war und in den Städten absoluter Mangel herrschte. Das kam sehr sozusagen auf die persönlichen Umstände an. Die sozialen Unterschiede waren wichtig, Stadt-Land-Unterschiede waren wichtig und eben auch sind regionale Diskrepanzen, also Zerstörungsgrad, insbesondere für Brandenburg, wichtig.
Neben der Versorgung gab es ein weiteres Problem, das wir auch schon angesprochen hatten, die Flüchtlinge oder Umsiedler eben genannt in der Zone. Ebenso aber auch die Displaced Persons, also Zwangsarbeiter, ehemalige KZ-Häftlinge und ähnliches. Sie selbst hatten das schon als eine sehr hochmobile Bevölkerung bezeichnet. Wie gingen denn hier die lokalen Behörden oder wie ging auch die sowjetische Besatzungsmacht damit um? Also man merkt ja schon durch diese Umbenennung, es ist ein gewiss anderer Blick darauf. Wie wurde versucht, dieses Problem, was sehr gewaltig war, in den Griff zu bekommen?
Grundsätzlich war natürlich politisch für die KPD und dann SED-Führung entscheidend das Bündnis mit der Sowjetunion. Kritik an der Sowjetunion und an den sowjetischen Truppen wurde in aller Regel nicht zugelassen und damit auch keine Kritik an der, wie es hieß, Umsiedlung beschönigend. Also Flucht und Vertreibung waren offiziell eigentlich kein Thema. Natürlich musste man für die Flüchtlinge sorgen. Es gab auch sozusagen Gesetze, die Nothilfe leisteten. Da war es dann natürlich Thema, aber es wurde sehr niedrig gehängt. Aus eben den politischen Gründen, um es nicht als Kritik sozusagen an der Übernahme dieser ostdeutschen Territorien durch Polen zu erscheinen. Und damit indirekt Kritik an der Sowjetunion natürlich. Und im Görlitzer Vertrag von 1950 hat dann ja auch die DDR, die ja 1949 gegründet wurde, letztlich die Oder-Neiße-Grenze anerkannt. Das wurde aber lange vorbereitet. War umstritten, sogar in der KPD-SED war das so ein bisschen umstritten, sozusagen, wie man mit dieser Grenze, die es ja noch nicht offiziell war, vor 1950 umzugehen hatte. Auch der Umgang mit den sogenannten Umsiedlern war ein Stück weit umstritten, aber es gab einen Konsens, dass man das möglichst niedrig hängen sollte. Wie auch schon der Begriff Umsiedler ja verdeutlicht. Umsiedler bedeutet ja sozusagen, dass diese Personen aus dieser Sicht gewissermaßen aktiv sich selber wegbewegt hatten. Also sozusagen dieser Gewaltcharakter wurde ja im Grunde verdrängt. Das war aber tatsächlich ein gewaltiges Problem, weil Flüchtlinge und Vertriebene über die Oder ja einströmten und sich insbesondere in den Gebieten niederließen, die a. ländlich waren, wo sie sich eine Versorgung erhofften und b. nah an der Oder waren, weil sehr viele dieser sogenannten Umsiedler noch hofften, zurückkehren zu können in ihre alte Heimat. Das heißt, wir haben hohe Anteile von Flüchtlingen und Vertriebenen in zwei Regionen, die dann auch Länder wurden, Provinzen wurden in der sowjetischen Besatzungszone, nämlich an der Spitze Mecklenburg-Vorpommern. Über 40% der Einwohner waren 1950 Flüchtlinge und Vertriebene. Dahinter folgte dann dicht Brandenburg. Auch hier die Odernähe wichtig und eben die ländliche Struktur. Das ist im Übrigen ein allgemeines Muster. Auch in den westlichen, westdeutschen Regionen und dann später Ländern haben sie einen hohen Anteil von Flüchtlingen und Vertriebenen in ländlichen Regionen, wie etwa Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Aber das Problem war natürlich erheblich. Das Problem war zunächst erstmal überhaupt diesen Zustrom in geordnete Bahnen zu überführen. Der alliierte Kontrollrat hat dazu Ende 1945 einen Plan verabschiedet. Flüchtlinge aus bestimmten Regionen sozusagen wurden in bestimmte Regionen der sowjetischen Besatzungszone sollten transferiert werden oder sollten wandern. Das war natürlich nur zum kleinsten Teil wirklich durchsetzbar in dieser hochmobilen Gesellschaft, die sich eben, das erwähnte ich schon, im Grunde auch der Kontrolle übergeordneter Instanzen zum Teil wirklich entzog. Also man wanderte bunt durcheinander und dorthin sozusagen, wo man dann hörte, ja, da gab es vielleicht Möglichkeiten, da kann man unterkommen oder da waren schon Bekannte oder Familienangehörige untergekommen. Über Gerüchte, über Zettelnachrichten und so weiter wanderte man irgendwie an Orte, an denen man sich ein Überleben erhoffte. Das waren die Bedingungen in den ersten Wochen, zum Teil auch Monaten nach dem Kriegsende. Also sehr spontan. Und dann mussten natürlich diese Personen oder sollten sie in Lager eingewiesen werden, wo sie sozusagen notdürftig versorgt wurden, wo sie auch von Ungeziefern befreit wurden. Und dann sollten sie weiter verteilt werden. Möglichst gezielt in einzelne Gemeinden, die sozusagen noch aufnahmebereit waren, wo aus Sicht der sowjetischen Besatzungsverwaltung und der KPD, SED in ab 46 dann, noch Möglichkeiten waren der Unterbringung. Das funktionierte natürlich nur zum Teil, weil sich diese sogenannten Umsiedler auch der Kontrolle entzogen, weil sie zum Teil wild wanderten. bis Anfang 1946 hat man diese wilden Wanderungen eigentlich nicht wirklich durchgreifend unter Kontrolle bekommen. Und es war ein erhebliches Problem. Ich meine, auch wenn sie sozusagen an bestimmten Orten angelangt waren, wie versorgte man diese große Anzahl von Flüchtlingen und Vertriebenen? Wir haben in der sowjetischen Besatzungszone 1947 immerhin 24,3% der Bevölkerung, Flüchtlinge und Vertriebene. Wir haben im Dezember 1945 in Brandenburg fast 700.000 Vertriebene und Evakuierte, die sich in Brandenburg aufhielten. Also man muss die Evakuierten auch noch hinzunehmen, die schon während des Krieges etwa aus Berlin evakuiert worden waren vor den Bombenangriffen. Und dann auch noch die zurückströmenden Displaced Persons, die ja überwiegend in ihre alten Heimat wollten. Nicht alle wollten das, aber überwiegend. Schufen eine hochmobile Gesellschaft, sozusagen, wo Bewegungen in gegenläufige Richtungen auch sich vollzogen. Manche Flüchtlinge und Vertriebene versuchten auch, über die Oder zurückzukommen, in ihre alte Heimat, bevor sozusagen dann die polnischen Behörden die Oderbrücken sperrten. Aber sie wanderten erstmal dann bis an die Oder, ja. Also eine hochmobile Gesellschaft, die dann natürlich, sobald sie einigermaßen sesshaft wurde, große Probleme aufwarf im Hinblick auf Versorgung, im Hinblick auf Vermittlung von Arbeit. Das war bis im Grunde 1947, 1948 schwierig. Erst in den späten 40er Jahren begann dann die Industrialisierung und dann begann die sogenannte Sekundärmigration. Flüchtlinge und Vertriebene wanderten aus den agrarischen Gebieten ab in die neuen Standorte der Industrie. Übrigens ein Prozess, der sich ganz ähnlich in den westlichen Besatzungszonen auch vollzog.
Also auch hier sieht man wieder das Verhältnis von Chaos und Entzug der Kontrolle und einfach Fehlen von staatlichen Kontrollmaßnahmen.
Ja, und auch Fehlen von Ressourcen, einfach um diese Bevölkerung zu versorgen, die natürlich im Verhältnis etwa zu den Alteingesessenen über viel weniger Ressourcen verfügte, nicht über Netzwerke verfügte oder kaum über Netzwerke verfügte.
Keine Ortskenntnisse.
Ja, keine Ortskenntnisse sozusagen. Also die Flüchtlinge und Vertriebene waren natürlich in dieser Hinsicht, was Versorgung also mit lebensnotwendigen Waren angeht, insbesondere Lebensmittel, natürlich gegenüber den Alteingesessenen benachteiligt. Übrigens auch bei der Vergabe von Parzellen aus der Bodenreform. Die haben zwar viele Parzellen erreicht und bekommen, die Gruppe sozusagen der Flüchtlinge und Vertriebene war eine starke Gruppe, aber mit den Parzellen war ja nicht alles getan, sondern man brauchte auch Betriebsmittel, man brauchte Maschinen und Geräte, man brauchte Tiere, um sozusagen diese Betriebe zu bewirtschaften, diese Neubauernbetriebe. Und da waren also Flüchtlinge und Vertriebene natürlich, die saßen am kürzeren Hebel, ne, gegenüber den Alteingesessenen.
Ja, damit haben wir schon einen ganz, ganz guten Gesamteindruck auf Brandenburg wirklich im Jahr 45 und ein bisschen darüber hinaus bekommen. Also wie sich die Situation darstellt in Verwaltungsstrukturen, in Wirtschaft für die einzelnen Personen. Wenn wir jetzt nochmal in der Gesamtschau auf das Jahr 45 blicken, wie lassen sich da also das Kriegsende, also der 8. Mai vor allen Dingen beurteilen? Ist es wirklich eine Zäsur, eine Stunde Null, wie es immer genannt wird, oder überwiegen doch irgendwie auch Kontinuitäten? Kann man ihn eher als Tag des Zusammenbruchs, Tag der Befreiung bezeichnen? Oder muss man ihn vielleicht ganz anders bewerten? Das ist ja auch jetzt gerade wieder sehr in der Diskussion mit sehr unterschiedlichen politischen Hintergründen. Wie würden Sie das aus Ihrer Sicht beurteilen?
Also ich glaube, die letzte Frage, Zusammenbruch, Niederlage einerseits und Befreiung andererseits, da hängt es sehr von der Perspektive ab, natürlich. Einmal von der zeitlichen Perspektive. 1945 hatte sicherlich die Mehrheit der Bevölkerung die Wahrnehmung, dass es eine Niederlage war, dass es ein Zusammenbruch war. Die meisten Deutschen waren an den Nationalsozialismus gewöhnt, hatten sich mit ihm arrangiert oder hatten ihn auch sogar aktiv unterstützt. Und für die absoluten Anhänger und überzeugten Anhänger der Nationalsozialisten war das natürlich eine absolute Katastrophe. Und für die anderen war es eben eine Zeit der Not. Auch deshalb, weil bis in die letzte Kriegsphase hinein eigentlich die Versorgung der deutschen Bevölkerung gut war. Nicht zuletzt wegen des Raubes aus den besetzten Gebieten, was man natürlich überwiegend verdrängte. Also für die Mehrzahl, sage ich mal, der Deutschen war es sicherlich ein Zusammenbruch, war es eine Niederlage. Für die befreiten Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, auch die jüdischen Häftlinge, war es natürlich eine Befreiung, ja. Also es hängt schon, wenn man das mit dem Jahr 1945 betrachtet, sehr von der Perspektive, von der Betroffenheit und auch gewissermaßen von dem Leben der betroffenen Gruppe im Nationalsozialismus ab. Waren sie Opfer? Waren sie eher Täter? oder waren sie eher Leute, die mitgemacht haben? Davon hing ab, wie man eigentlich 1945 diese Ereignisse, sage ich mal so, beurteilt. Und dann sozusagen muss man sehen, die zeitliche Differenz. Im Verlauf der Jahrzehnte nach 1945 hat sich auch die Einstellung gewandelt. Spätestens, also in der Bundesrepublik alt, spätestens nach der Rede von Weizsäcker, Richard von Weizsäcker, zum 40. Jahrestag des Kriegsendes, also 8. Mai 1985, hat sich die Tendenz verschoben in Richtung Aufbefreiung. Und wenn man die Frage insgesamt beantwortet, glaube ich, ist es auch beides. Und heute, glaube ich, ist man auch in der Lage, gewissermaßen die Wahrnehmung der allermeisten Deutschen 1945 zuzulassen. Für sie war es ein Tag der Niederlage, des Zusammenbruchs. Aber für viele andere war es eben auch eine Befreiung. Geschichte ist nie ganz eindeutig. Geschichte hat auch Grautöne, hat Unterschiede. Und diese Unterschiede, hier am Beispiel der Perspektiven, muss man eben deutlich machen. Und fertige Antworten verstellen auch ein bisschen die Perspektive. Manchmal regen sie aber auch an zur Differenzierung. Und Ihre Frage sozusagen hat ja genau das getan, in meinem Fall hoffentlich. Kriegsende im Mai sozusagen, ob es eine Zäsur war, hatten Sie gefragt. Auch da wird man differenzieren müssen. Einmal in der Wahrnehmung der Beteiligten, der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Da war es sicherlich überwiegend eine Zäsur. Also die Deutschen haben das als einschneidendes Ereignis betrachtet. Die unterdrückten Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene. Und auch Häftlinge, darunter auch viele Juden, haben es, glaube ich, auch als Zäsur betrachtet, im Sinne als befreiende Zäsur. Das war, glaube ich, die überwiegende Wahrnehmung der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 1945. Zäsur, was Neues. Ja. Und damit natürlich auch einerseits Desillusionierung, Enttäuschung bei manchen, aber eben auch Hoffnung auf Neuaufbau. Also es sind sehr zweischneidige, ambivalente Gefühle und Wahrnehmungen, die damit einhergingen, bei den meisten, glaube ich, Deutschen. Im Rückblick sind natürlich auch Kontinuitäten sehr deutlich. Ich glaube, aus der Perspektive der Geschichtsschreibung wird man die Zäsur betonen müssen zunächst. Weil es hat sich eben auch gerade in der sowjetischen Besatzungszone mehr als noch in der westlichen Besatzungszone viel geändert. Wir haben in den westlichen Besatzungszonen keinen ähnlichen Eingriff wie die Bodenreform. Keine früh enteignete Banken und so weiter. Also es gab früh in der sowjetischen Besatzungszone strukturelle Eingriffe, obwohl man zunächst an dieser antifaschistisch-demokratischen Umwälzung festhielt und nicht eine sozusagen harte kommunistische Ideologie durchsetzen wollte. Also starke strukturelle Einschnitte in der sowjetischen Besatzungszone, die sozusagen gerade für die SBZ, also für die sowjetische Besatzungszone, den Begriff Zäsur auch rechtfertigen lassen. Aber es gab eben in der SBZ weniger als in der westlichen Besatzungszone, aber auch hier natürlich Kontinuitäten. Einerseits natürlich personelle Geflechte sozusagen in den Dörfern. Man wusste sozusagen, wer Nationalsozialist war. Nationalsozialisten in den kleinen Dörfern, so sie denn nicht identifiziert und entmachtet worden waren, hatten weiterhin erhebliche Macht, bevor sie dann wirklich den Säuberungen da zum Opfer fielen, den sogenannten Säuberungen. Es gab natürlich weiterhin Eigentümer. Und es gab Nicht-Eigentümer von Produktionsmitteln. Also das sind Kontinuitäten. Es gab auch Regionalbewusstsein. Ja? Und es gab natürlich auch Usancen und auch Konventionen. Bei meinen Archivrecherchen für meine Habilitationsschrift bin ich wiederholt auf Akten gestoßen, bei denen irgendwie noch NS-Bezeichnungen auf dem Briefkopf waren. Ja? Die hatte man dann irgendwie notdürftig unterstrichen und durchgestrichen. Aber natürlich, der Nationalsozialismus lebte fort, das ist ganz eindeutig. Und man musste mit ihm irgendwie umgehen, ebenso wie in den westlichen Besatzungszonen. Also auf dieser eher sozusagen regionalen, kleineren Ebene gab es natürlich einige Kontinuitäten, die man auch von Seiten der KPD, SED und auch von Seiten der sowjetischen Besatzungsmacht erst schrittweise brechen konnte.
Wenn man in Brandenburgs Vergangenheit blickt, dann sieht man ja auch, dass zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg das also größere Bevölkerungsverluste zur Folge hatte und da natürlich dann, die sich im 1945 als gar nicht so wirkmächtig herausstellten, trotz aller Zäsuren und Änderungen.
Ja, wobei man, gut, da kann man aber argumentieren, ob sozusagen den Zeitgenossen von 1945 der Dreißigjährige Krieg noch vor Augen stand. Aber klar, ja. Also es haben Historikerinnen und Historiker auch argumentiert, dass die eigentliche Zäsur 1942 war. in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre ist ein Band erschienen, der hieß Von Stalingrad zur Währungsreform. Und man kann argumentieren, diese Historiker, die den Band herausgegeben haben, haben so argumentiert, dass eigentlich mit der Wende, mit der Kriegswende Stalingrad sozusagen die Zeit der Not, die Zeit der Unsicherheit begann, die sich eigentlich, und das ist natürlich eine westliche Perspektive, bis zur Währungsreform hinzog. Und erst mit der Währungsreform vom Juni 1948 hat zumindest in den westlichen Besatzungszonen so etwas wie eine stabile Ordnung wieder begonnen. Orientierungssicherheit wuchs. Von 1942 bis 1948 waren Jahre der Unsicherheit, waren Jahre sozusagen des Durchwirbelns von Gesellschaften durch Kriegsmobilisierung, dann durch die verstärkte Rekrutierung von Zwangsarbeitern, dann natürlich durch die Flüchtlinge und Vertriebenen, dann durch die hohen Verluste, Kriegszerstörungen. All dies, so war das Argument, schuf Unsicherheit, es gab eigentlich keinen festen Orientierungsrahmen mehr. Menschen mussten in dieser Zeit sehen, dass sie irgendwie durchkommen. Dagegen ist gehalten worden, naja, das ist alles richtig, es gab diese Kontinuitäten von Orientierungsunsicherheit hier in diesem Fall. Es gab auch strukturelle Kontinuitäten natürlich, insbesondere in den westlichen Besatzungszonen. Aber 1945 war dann doch mindestens erlebnisgeschichtlich eine erhebliche Zäsur und bestimmt auch strukturgeschichtlich. Es war das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft. Man musste damit umgehen. Also Besatzungsherrschaft wäre das Argument, macht dann doch einen Unterschied bei aller Kontinuität. Aber es kommt sehr wiederum auf die Perspektive an. Argumentiere ich stärker aus der Wirtschaftsgeschichte, aus der politischen Geschichte? Argumentiere ich eher erfahrungsgeschichtlich? Bei der letzten würde man vielleicht eher die Kontinuitäten deutlicher machen als in der politischen Geschichte, wo man den Zäsurcharakter betonen würde. Also auch das ist in der Geschichtsschreibung und auch im Rückblick gewissermaßen von der eigenen Perspektive in hohem Maße abhängig. Und man tut gut daran, als Historikerin und Historiker eben auch die eigene Perspektive, den eigenen Ansatz deutlich zu machen, damit das Zuhörerinnen und Zuhörer und Leserinnen und Leser eben auch nachvollziehen können und auch kritisieren können und sagen, naja, was aus strukturell politischer Sicht vielleicht ein wichtiger Einschnitt war, war erfahrungsgeschichtlich vielleicht doch was anderes, ja, wenn man sich die Quellen sich anschaut. Also man kann auch ein Stück weit argumentieren, aber summa summarum würde ich sagen, ich würde den Einschnittcharakter deutlicher machen und stärker machen als die Kontinuitäten, die es zweifellos gab.
Es ist ja mitunter auch das Spannende an Geschichte, die unterschiedlichen Perspektiven, Graustufen, Ambivalenzen. Dadurch macht es ja auch Spaß und ist interessant, immer wieder neu darauf zu blicken.
Richtig.
Wenn unsere Zuhörer jetzt neu darauf blicken wollen oder sich weiter damit beschäftigen wollen, mit der Nachkriegszeit, mit dem unmittelbaren Ende in Brandenburg, dem Wiederaufbau, gibt es vielleicht noch ein paar Literaturempfehlungen oder andere interessante Angebote, die Sie uns mitgeben können?
Ja, also es gibt natürlich einige Gesamtdarstellungen von Brandenburg 1945 oder in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Zum Jahrestag 1995 hat die Brandenburgische Landeszentrale einen Band herausgegeben, der nach wie vor sehr lesenswert ist, von Werner Stang herausgegeben, Brandenburg im Jahr 1945. Wer stärker sich auf den verwaltungsgeschichtliche Entwicklung, aber eben auch wirtschafts- und ein bisschen politikgeschichtliche Prozesse sich konzentrieren will, ist bei Wolfgang Blöß, BLÖSZ, gut aufgehoben. Er hat umfangreiche Kompendien geschrieben. Wer es ein bisschen knapper und anschaulicher haben möchte, ist gut bedient bei einem Buch, dessen Titel lautet Görzke, das Jahr 1945, herausgegeben von Jürgen Bartlock. Das ist so eine Graphic Novel-ähnliche Darstellung. Also sehr anschaulich, sehr in die Ortsgeschichte gehend, auch die Menschen porträtierend. Also wer es sozusagen sehr nah an den Menschen haben möchte und eben auch sehr anschaulich, auch unterhaltsam, wenn man das überhaupt sagen kann bei dem schrecklichen Kapitel, der ist bei diesem Buch, glaube ich, gut aufgehoben.
Ja, vielen Dank für diesen Gesamtüberblick über Brandenburg im Jahr 1945 und den Wiederaufbau. Damit wären wir auch am Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich nochmal für das Gespräch, Herr Auerbach.
Sehr gerne. Machen Sie es gut.
Wenn Sie, liebe Zuhörer, sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website www.hiko-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HikoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.